Hallo und herzlich willkommen zu Mehr als Kacheln zählen, dem Talk-Podcast von swim.de. Winterzeit ist seit einigen Jahren Eisschwimmzeit. Immer mehr Menschen in Deutschland entdecken diesen coolen Sport für sich, ja, und trauen sich in das eisige Wasser. Erst mit einem Fuß, dann mit beiden Beinen und vielleicht später irgendwann mit dem ganzen Körper. Und eine, die uns zu diesem Thema sehr viel erzählen kann, ist Tina Degen, die ich hiermit herzlich im Podcast begrüße. Hallo Tina.
Hi Peter.
Tina, du bist unter anderem siebenfache Weltmeisterin im Para-Eisschwimmen. Doch bevor wir dazu kommen, gleich mal ein paar harte Fakten. Wie kalt ist das Wasser in deinem Trainingsrevier? Ich glaube, das ist der Silbersee in Hannover. Und wie lange hältst du es da zurzeit aus?
Also ich bin tatsächlich jetzt am Wochenende nicht drin gewesen, deswegen kann ich eine aktuelle Temperatur gar nicht sagen. Vor 2 Wochen hatten wir knapp unter 5 Grad, aber es ist jetzt ja ein bisschen, ne, wärmer geworden. Und ich halte es tatsächlich immer nur kurz aus beim Training. Ich friere halt total schnell.
Aber die 5 Grad, wo du es gerade sagst, ist eine entscheidende Grenze für euch.
Genau, die 5 Grad ist sozusagen, ne, die magische Grenze, bei der man es dann, ne, Eisschwimmen nennt, wenn es darunter fällt, die Temperatur. Und ne, klar, die Wettkämpfe finden auch statt, ne, wenn es 5,8 Grad oder 6 Grad warm ist, jetzt vermutlich nicht der richtige Ausdruck, ne, kalt ist, dann zählen halt einfach die Rekorde nicht. Ne? Ich vergleiche das immer ganz gern mit der Stadionleichtathletik, das kann man sich ganz gut vorstellen. Wenn beim 100-Meter-Lauf ne, zu viel Rückenwind bläst, ne, das 100-Meter-Finale findet dann trotzdem statt, aber der Weltrekord zählt halt nicht.
Heißt das, wenn dann im Herbst so langsam, naja, Eisschwimmen kann man da noch nicht sagen, aber ihr Eisschwimmer fangt ja dann an, euch auf den Winter vorzubereiten und guckt wahrscheinlich ständig auf die Temperaturanzeige des Wassers. Freut man sich dann, wenn es endlich unter 5 Grad fällt?
Ich tatsächlich nicht zwingend. Ne? Ich friere auch schon bei höheren Temperaturen und im Endeffekt, ja, ne, schwimme ich ja das ganze Jahr draußen und ne, klar, man misst vorher die Wassertemperatur, um auch so ein bisschen ne, Gefühl dafür zu kriegen. Natürlich immer im Zusammenhang mit dem eigenen Körpergefühl, ne? Ab wann friere ich zu doll, wann gehe ich besser raus? Aber mir hilft das zumindest, ne, wenn ich vorher weiß, wie viel Grad hat das Wasser? Wobei es ja auch nicht nur von der Wassertemperatur im Endeffekt abhängt, ne, sondern auch von der, ne, Außentemperatur, vom Windchill, ne, habe ich ein bisschen Sonnenstrahlen von oben, ne, oder auch nicht. Es ist ja nicht nur die reine Wassertemperatur.
Ja, jetzt am Wochenende bist du in Amsterdam geschwommen. Wie waren da die Bedingungen?
Viel, viel einfacher als letztes Jahr. Also letztes Jahr hatten wir, glaube ich, irgendwie Minustemperaturen, was die Luft angeht und irgendwie 2 bis 3 Grad, ne, im Wasser. Und dieses Jahr hatten wir wirklich, es war sozusagen kein Eisschwimmen in Anführungsstrichen, ne? Das Wasser hatte über 6 Grad und so gegen Mittag kam auch tatsächlich die Sonne raus und ja, es war wesentlich einfacher zu schwimmen als letztes Jahr.
Erzähl uns ein bisschen, was hast du da gemacht, welche Strecken bist du geschwommen und wie ist es gelaufen für dich?
Also, ne, bin da inklusiv sozusagen im Wettkampf geschwommen mit den ne, Non-Disabled-Schwimmerinnen und Schwimmern und bin über die Kurzstrecken gestartet tatsächlich jetzt in Amsterdam, weil wir nur am Sonntag da waren und ne, ich möglichst viel im Wasser sein wollte und bin, ich muss gerade überlegen, 100 Meter Brust geschwommen, 50 Meter Freistil und 100 Meter Freistil. Also ne, 3 Strecken, ne, eng aufeinander, genau. Und ist gut gelaufen, für mich eigentlich relativ ungewöhnlich, weil ich eigentlich über die Sprintstrecken ja nicht so stark bin, ne, war tatsächlich 50 Freistil die beste Strecke und bin da knapp am Podium vorbei.
Ich frage mich ja immer, ob dieses kalte Wasser, das ist doch eigentlich schon Prüfung genug. Warum müssen es dann noch Wettkämpfe sein?
Ja, ich glaube, im Endeffekt ist es gar nicht so schlimm, Wettkampf zu schwimmen, weil man will da ja auch möglichst schnell wieder raus aus dem kalten Wasser. Und ich glaube, ne, da habe ich manchmal das Gefühl, ne, da legt man noch ein bisschen mehr Speed sozusagen, oder ich tatsächlich dazu, weil manchmal meine Zeiten sozusagen im kalten Wasser gar nicht viel schlechter sind, ne, als im warmen Becken. Ne, weil bei mir ja auch sozusagen der Startsprung nicht dazu kommt. Ich starte, ne, im warmen Becken auch ne, aus dem Wasser und insofern und mache auch eine Kippwende und keine Rollwende, weil ich die gar nicht einleiten kann durch die Lähmung. Und insofern ne, verändert sich dadurch bei mir zeitlich einfach nicht so viel.
Okay, das heißt aber beim Schwimmen selber bist du eigentlich genauso schnell wie im warmen Wasser.
Ja, genau so, ne? Also auf den, ne, je länger die Strecke dauert, na klar, desto mehr zehrt die Kälte, aber auf den kurzen Strecken, ne, tut sich das tatsächlich nicht viel.
Für alle, die Eisschwimmen noch nicht so gut kennen, auch gerade das Wettkampfformat, Wie läuft das genau ab? Also gibt es da einen Schiedsrichter, der sagt, so jetzt alle ins Wasser, oder dauert das dann erstmal, bis alle drin sind? Wie geht das los?
Ja, im Endeffekt geht man, sage ich mal, noch relativ dick angezogen mit Wärmemantel oder so, ne, Richtung Wasser. Und ja, dann ist das so ein bisschen im Endeffekt ne, gibt es dann das Kommando, dass man sich die Klamotten sozusagen auszieht. Ich fange dann meistens ein bisschen eher damit an, weil ich ja nicht nur die Kleidung ausziehen muss, ne, sondern auch noch die Orthesen und die Stöcke loswerden muss. Jetzt, wenn das wie in Amsterdam ist und das Ganze in einem, ne, Becken im Freiwasser stattfindet, dann komme ich ja auch relativ gut rein. Wenn das wie vor 2 Wochen im Silbersee ist und das ein See ist und ich noch reingebracht werden muss, ist das natürlich ne, noch mal ein bisschen komplizierter. Da muss ich eigentlich noch eher los und bin, ne, noch eher am kalten Wasser als die anderen. Und ja, sag ich mal, die Non-Disabled-Schwimmerinnen und Schwimmer gehen dann im Endeffekt über eine Leiter, die auf die Bahn führt, hinein. Es gibt halt keinen Kopfsprung, ne, so wie man das herkömmlich, ne, aus dem warmen Becken kennt. Ich, ne, setze mich dann einfach hin, ne, und gleite dann ins Wasser. Und ja, dann ist im Endeffekt wie im Warmen, ne? Get on your marks, gibt es einen Pfiff, ne? Und dann geht es auch relativ schnell los, dass man da nicht zu lange schon vorher im kalten Wasser verweilt.
Einen Kopfsprung gibt es nicht, sagtest du, und ich glaube, Rollwänden gibt es auch nicht. Ist das zu gefährlich oder warum lässt man das weg?
Genau, ne? Also dann wäre dieser Kälteschock vielleicht einfach, ne, zu groß, und die Rollwände, das ist, glaube ich, mit dem Turn, ne, im Endeffekt, dass man da dann nicht die Orientierung unter Wasser verliert, ne, weil das ja doch über den Kopf kühlt man am meisten aus, ne, dann vielleicht eher gefährlich wird. Es ist eben einfach eine Extremsportart, ne, das muss man, glaube ich, einfach immer im Hinterkopf haben, und deswegen ist der Sicherheitsaspekt eben auch, sage ich mal, nochmal ein ganz anderer, ne, als bei einem Beckenwettkampf, ne, im Warmen.
Du wirst dieses Jahr 47, bist aber schon sehr, sehr lange als Sportlerin in verschiedenen Sportarten aktiv. Hättest du gedacht, dass du in diesem fortgeschrittenen Alter nochmal so eine sportliche Karriere hinlegst, die auch so viel Aufmerksamkeit erzeugt? Also du warst im Fernsehen, du wurdest geehrt gerade als Behindertensportlerin des Jahres in Niedersachsen. Hättest du daran vor ein paar Jahren schon mal gedacht, an sowas?
Nein, ne, überhaupt nicht, ne. Ich habe einfach immer schon gern Sport gemacht, habe gern Sport, ne, mit anderen Leuten zusammen gemacht, habe einfach Spaß an Bewegung. Ja, und das ist dann einfach irgendwie so, ne, sage ich mal, alles so ein bisschen, ne, passiert.
Was machst du alles? Eisschwimmen haben wir schon gehört, dass du im Becken schwimmst. Weiß ich auch, ist auch bekannt. Was machst du noch? Triathlon machst du auch, oder?
Ne, Triathlon mache ich auch, genau. Ich bin im Endeffekt, sage ich mal, über den Triathlon auch, ne, zum Freiwasserschwimmen gekommen. Also geschwommen bin ich schon als Kind, ne, im Endeffekt, habe dann aber irgendwann, ne, Tennis spannender gefunden, war eher so bei den Ballsportarten unterwegs. Ne. Dann kam sozusagen, ne, das Problem mit der Lähmung im Bein dazu. Dann war Tennis halt erstmal, ne, irgendwie nicht mehr möglich. Rollstuhltennis kannte ich damals nicht, ne, in diesem kleinen Ort in Löning, wo ich herkomme. Es stand auch noch nicht so in der Öffentlichkeit im Grunde, ne, der Parasport. Und ja, dann bin ich, sage ich mal, ne, aus Reha-Zwecken wieder zum Schwimmen so ein bisschen gekommen. Ne, aber im Becken und rein, sage ich mal, ne, gesundheitsorientiert. Jetzt, ne, nicht Wettkampf hatte ich nicht im Kopf oder so etwas. Und bin dann tatsächlich über einen Kollegen, der für einen Triathlon mit seinem oder gegen seinen Sohn trainieren wollte, der schneller sein wollte als sein Sohn, mit dem bin ich dann halt morgens schwimmen gegangen, ne, damit er vernünftig trainiert. Und ja, dann haben wir das im ersten Jahr für den, ne, ersten Triathlon so gemacht, und dann bin ich im zweiten Jahr wieder mitgegangen und habe dann gedacht, naja, wenn die Triathlon machen, kann ich ja vielleicht da auch mitmachen, konnte aber ja schon definitiv nicht mehr laufen zu dem Zeitpunkt. Habe mich dann trotzdem angemeldet, wusste auch nicht, was so genau passiert, wenn man vorher schon weiß, dass man nicht laufen kann. Hab dann einfach im Endeffekt nach dem Radfahren aufgehört, es passierte nichts. Hab da aber im Maschsee in Hannover sozusagen meine, ne, Leidenschaft fürs Freiwasserschwimmen, ne, entdeckt. Und ja, ne, bin dann im Grunde mit dem Freiwasserschwimmen angefangen und habe dann parallel halt auch weiter, ne, Triathlon gemacht.
Auf welchen Distanzen bist du da beim Triathlon unterwegs?
Eine Langdistanz habe ich noch nicht gemacht, aber, ne, bis zur Mitteldistanz ne, bin ich unterwegs, genau.
Ja, musst du dir dann eigentlich die Strecken vorher genau angucken, ob das dann auch funktioniert mit dem Rolli oder dich mit dem Veranstalter absprechen? Wie gehst du da vor?
Ja, tatsächlich bin ich erstmal, sage ich mal, nur bei Triathlon-Veranstaltungen hier in der Region in Hannover unterwegs gewesen und dann, ne, ja, jedes Mal vorher mit dem Veranstalter Kontakt aufgenommen, ob die sich das vorstellen können, ne, dass ich mitmache. Als ich dann ja irgendwann, ne, Gott sei Dank zu diesem Rennrollstuhl gekommen bin, natürlich in Absprache ist die Strecke geeignet. Könnt ihr euch das vorstellen, ne, dass ich im Läuferfeld unterwegs bin, weil das ja im Grunde ja auch nicht als inklusive Veranstaltung gedacht war, sondern ich habe sie im Endeffekt, ne, dazu gemacht, in Anführungsstrichen. Veranstalter waren immer sehr kooperativ. Ich bin dann auch häufig mit einem Begleitläufer auf der Laufstrecke, ne, der einfach von oben so ein bisschen besser sieht oder manchmal auch, wenn es doll bergab geht, also hoch geht meistens alles, aber ne, runter wird man manchmal dann einfach zu schnell, der dann eingreifen kann. Und es gibt auch Strecken, die sind einfach gar nicht fahrbar. Ne? Also ich bin auch schon die 5 Kilometer bei einem Triathlon in Hameln zum Beispiel dann wirklich mit meiner elektrischen Orthese und 2 Stöcken gegangen, weil mir dann selbst die Strecke zu eng ist. Wenn das auf einem schmalen Radweg hin und her geführt wird, dann bin ich im Rollstuhl. Also ne, die sagen zwar, ich könnte fahren, aber ich fühle mich dann einfach im Weg. Und das ist aber auch okay so. Ne? Die Strecken sind einfach ja auch nicht dafür ausgerichtet.
Beim Eisschwimmen, was ja noch eine recht junge Sportart ist, die sich ja auch gerade eigentlich noch so richtig entwickelt, gibt es ja seit einigen Jahren Weltmeisterschaften. Und ich glaube, seit 2 Jahren gibt es dort auch eine Parakategorie. Wie weit würdest du sagen, ist diese Sportart in Sachen Inklusion?
Na, ich würde schon sagen, relativ weit vorn, ne, was das angeht. Ich sag mal, wenn die vor 2 Jahren bei den Eisschwimm-Weltmeisterschaften keine Para-Wertung angeboten hätten, wäre ich ja nie auf die Idee gekommen, ne, anzufragen, ob ich da irgendwie, ne, mitmachen kann, ne, beim Team Germany, ob, ne, man mich nominiert, ob man mich mitnimmt, ne, wie auch immer. Und wenn man jetzt überlegt, dass es natürlich bei Olympischen Spielen so ist, dass die Paralympics immer noch ein paar Wochen später, ne, stattfinden, was sicherlich auch ein Problem ist, das gleichzeitig stattfinden zu lassen, weil das ja ganz andere Massen von Menschen, ne, generiert, die man irgendwo, ne, unterkommen lassen müsste. Aber das ist halt bei der Eisschwimm-WM total schön, dass es die gleiche Veranstaltung ist und dass wir im Endeffekt sogar in den gleichen Läufen mit den nicht behinderten Schwimmerinnen und Schwimmern starten. Ne? Also man sieht natürlich, wenn ich, sage ich mal, ne, mit Stöcken und Orthesen Richtung Wasser humpel, dass ich offensichtlich in der Parakategorie schwimmen werde. Aber ne, links und rechts von mir mag natürlich zufällig von der Meldezeit her auch jemand aus der Parakategorie sein. Aber es kann auch sein, dass ich, ne, als einzige Parastarterin, ne, in einem Feld mit Non-Disabled-Athleten bin. Und das ist, finde ich, schon wirklich eine gute Sache. Ne, auch klar muss man da über Barrierefreiheit, ne, und wie kriege ich Schwimmer aus dem Wasser, wie kriege ich sie rein? Da ist sicherlich auch noch eine Menge zu tun. Aber ich finde es gut, sage ich mal, dass der Wille da ist, ne, alle integrieren zu wollen.
Du hast ja jeweils bei beiden Weltmeisterschaften 7 Titel abgeräumt. Was bedeuten dir diese Siege und auch die Rekorde, die du im Eiswasser aufstellst?
Ja, das war natürlich, ne, bei meiner ersten WM total überraschend. Ne? Ich bin da hingefahren und war froh, dass ich mitmachen konnte, dass ich dabei sein konnte. Und klar habe ich mich dann gefreut, dass ich gewonnen habe. Ja, ne, aber ich sag mal, es ist jetzt nicht so, dass ich traurig gewesen wäre, ne, wenn ich da 7-mal Zweite geworden wäre oder, ne, also das ist, glaube ich, für mich ist immer das Wichtige, dass ich dabei sein kann und klar freue ich mich über einen Titel, aber das ist nicht das Entscheidende an der Sache.
Dein linkes Bein ist gelähmt und ich glaube auch dein linker Arm, fällt es zumindest schwer, dir den komplett zu bewegen. Inwieweit beeinträchtigt dich das nochmal im Speziellen jetzt beim Eisschwimmen?
Im Endeffekt ist es so, dass ich durch die Lähmung im linken Bein, würde ich ja sogar sagen, beim Eisschwimmen sogar einen kleinen Vorteil habe, weil ich da die Kälte auch nicht merke. Das war natürlich in der ersten Saison, die ich geschwommen bin, ein großes Problem, weil es natürlich wenig Erfahrungswerte gab. Was passiert mit einem gelähmten Bein, wenn man sich dem Thema Eisschwimmen aussetzt? Wenn man die eigene medizinische Abteilung fragt, sagt die natürlich auf keinen Fall, ne? Du holst die Erfrierung. Ich bin dann wirklich die erste Saison ganz vorsichtig gewesen und bin dann auch wirklich immer mit Sichtkontrolle, ne? Weil man keine, ne, man kennt das ja, wenn einem die Hände kalt werden oder die Füße, man bewegt die Zehen, man bewegt die Finger, das kann ich links halt nicht. Und sag mal, die erste Saison ist nichts passiert, ich habe mir da keine Erfrierung zugezogen, die Lähmung ist nicht schlechter geworden, die ist nicht besser geworden. Und da ich jetzt die 5. Saison schwimme, gehe ich mal davon aus, ne, dass das irgendwie okay ist. Und ansonsten ist es im Endeffekt, sage ich mal, da ich das linke Bein im Wasser eh nicht benutze, ist das egal, ob das warmes oder kaltes Wasser ist. Beim linken Arm merke ich das extrem, der hat eine leichte Lähmung und je länger man, sage ich mal, im kalten Wasser ist, desto schwerer fällt es einem sowieso, die Muskeln anzusteuern, die Schwimmbewegung vernünftig auszuführen. Und auch im warmen Becken ermüdet mein linker Arm schneller oder ich kann ihn nicht mehr so präzise ansteuern. Und das passiert im Eiswasser aber relativ viel schneller.
Aber so mit ins Wasser reingehen, brauchst du da länger als andere oder ist das im Endeffekt das Gleiche?
Ich sag mal, wenn es in einem Becken ist und ich aus dem Sitzen reingleite, bin ich ja fast schneller drin, als wenn jemand, ne, eine Leiter runterklettert. Wenn es wirklich im Freiwasser stattfindet, ne, wie im Silbersee oder im Bodegraben oder so in Holland, dann brauche ich natürlich länger, weil, ne, ich einfach gestützt werden muss. Ich muss die Orthesen irgendwann ausziehen. Ne? Also das ist dann tatsächlich, also Freiwasser ist immer sozusagen, da bin ich auf Hilfe angewiesen und ja. Ne, das dauert dann einfach länger. Und im Becken, das Rauskommen ist natürlich auch komplizierter, weil ich die Leiter natürlich, ich komme keine Leiter an Land hoch und komme natürlich im Wasser noch viel weniger eine Leiter hoch und mit eiskalten Fingern, die man nicht mehr merkt, sowieso erstmal recht, ne, gar nicht. Und es ist dann tatsächlich aber so, zum Beispiel jetzt bei den beiden Weltmeisterschaften gewesen, dadurch, dass es eine Extremsportart ist, ist auch immer ein Rettungstaucher natürlich vor Ort, wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Wir schwimmen ja auch im Endeffekt im Becken nicht mit Boje, aber zumindest mit diesem Bauchgurt einer Boje, damit der Taucher im Zweifel, sag ich mal, in Anführungsstrichen einen Griff hat, ne, wo er, ne, den Schwimmer im Endeffekt gut anpacken kann. Und dann kam der Rettungstaucher im Grunde nach meinen Starts immer zu mir auf die Bahn getaucht und hat mich von unten, ne, halt hochgedrückt und von oben haben immer zwei starke Kerle gezogen, ne, und so bin ich dann da immer rausgekommen. Aber es dauert natürlich auch, ne, seinen Moment, weil der natürlich auch erst zu mir tauchen kann, wenn die anderen, ne, auch angeschlagen haben, damit da nichts irgendwie, ne, verfälscht wird oder gestört wird oder so etwas. Ne, also es ist immer schon mit zusätzlichem Aufwand verbunden und ich brauche zusätzliche Hilfe und bin auch immer dankbar, ne, dass ich die dann bekomme.
Kannst du dich noch daran erinnern, wie du das erste Mal ins Eiswasser gegangen bist?
Ja, das war gar nicht schlimm, weil das war im Endeffekt so, dass ich eigentlich die Sommersaison immer beim Hafenschwimmen in Wilhelmshaven beende, die Sommerfreiwassersaison. Da schwimme ich immer mit Neo, weil ich ja auch im Sommer schnell friere und habe dann irgendwie gesagt, ach schade, ne, jetzt ist die Saison schon wieder vorbei. Dann hat jemand gesagt, ja, aber jetzt geht doch Eisschwimmen los. Ich habe nur mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, ne, das ist auf keinen Fall was für mich. Und dann wurde aber im Rahmen des ersten Silbersee-Eiscups damals hier in Hannover 2018 ein freies Training angeboten. Ja, dann bin ich da doch irgendwie hingegangen, weil es mich dann offensichtlich doch irgendwie interessiert hat. Und es war ein goldener Oktober. Ich glaube, Lufttemperatur irgendwas knapp über 20 Grad. Das Wasser hatte nicht viel weniger als in Wilhelmshaven, ne, 2 Wochen vorher vielleicht 16 Grad. Ich bin natürlich ohne Neo dann geschwommen, aber das war jetzt nicht weiter schlimm. Das war mein erstes Eisschwimmtraining, also das war ne, ein guter Einstieg. Ja, und dann wusste ich ja auch nicht, was draus wird. Ich bin dann da jede Woche wieder hingegangen. Bin immer ein bisschen kürzer im Wasser gewesen, immer ein bisschen weniger Strecke geschwommen und wusste auch daher noch nicht, gehe ich da nächstes Wochenende noch rein oder nicht, wenn das noch kälter ist. Und bin dann aber tatsächlich im Dezember 2018, ne, beim Sil am Silbersee meinen ersten Eisschwimmwettkampf, ne, geschwommen, ja.
Was sind so für dich die wichtigsten Sicherheitsmaßnahmen, die du für dich ergreifst, wenn du im kalten Wasser trainierst?
Also ich glaube, wichtig ist generell nie alleine, weil man weiß nie, ne, was passiert, sondern immer eben mindestens zu zweit, was ich ja sowieso im Grunde muss, weil ich ja häufig Hilfe brauche. Insofern, ne, stellt sich für mich im Grunde diese Frage ne, so richtig nicht. Dann das Thema Boje, was ich eben schon erwähnt habe. Ich schwimme auch im Sommer im Freiwasser eigentlich fast immer mit Boje. Im Grunde, ne, aus Gründen der Sichtbarkeit, aber eben auch, man weiß nie, ne, was irgendwie passiert. Man wird dann von Leuten, die nicht so gut schwimmen, zwar häufig belächelt nach dem Motto, ne, wieso hängt das Ding da, ne, hinten an dir dran? Aber ich habe das auch im Ausland so oft gesehen, da hat das so eine Selbstverständlichkeit, die es in Deutschland einfach irgendwie noch nicht so hat, leider. Ne, das ist ein zweiter Aspekt, also, ne, mit Boje dann irgendwie immer. Dann haben wir immer einen großen Medical Check vor der Eisschwimmsaison. Ich sag mal, ne, Marathon kann man in Deutschland laufen, macht man diese Selbstgesundheitserklärung irgendwie, ne, aber man braucht im Grunde keinen Mediziner, ne, der einen da irgendwie fit für schreibt. Und wir müssen wirklich vor jeder Saison EKG machen, ne, werden durchgecheckt und kommen sonst gar nicht, ne, zum Wettkampf hin. Und auch am Wettkampftag ist ja noch mal ein kleiner Medical Check, ob akut, ne, irgendwie Fieber oder, ne, Erkältung oder irgendwie so etwas besteht. Und für mich selber ist es ja im Grunde auch so, ich sag mal, ne, wenn einem die Nase ein bisschen zu ist, morgens ins Hallenbad zum Trainieren, ne, geht man dann trotzdem. Wenn ich mich aber nicht 100% fit fühle, gehe ich auch nicht ins kalte Wasser. Ne? Also das ist, glaube ich, nochmal selber so vielleicht der Unterschied, weil das ist immer eine Überwindung, das, ne, belastet den Körper auf eine ganz andere Art und Weise. Und ich habe fürs Eiswasser oder habe generell sowieso eigentlich keinen Trainingsplan und fürs Eiswasser auch noch viel weniger, sondern das hat dann auch tatsächlich mit Tagesform und Bauchgefühl und Umgebungsfaktoren zu tun, wie lange bleibe ich da drin. Also da würde ich nie sagen, ich habe mir heute aber vorgenommen, ich schwimme 500 Meter. Ne? Wenn das den Tag nicht ist, dann ist das eben einfach nicht und das ist auch einfach dann nicht schlimm.
Eisschwimmer sagen ja eigentlich gerne, dass sie gar nicht mehr krank werden, seitdem sie das machen. Kannst du das bestätigen oder wie sieht es da bei dir aus?
Nee, kann ich tatsächlich schwer bestätigen. Ich bin tatsächlich auch vorher wenig erkältungskrank gewesen. Das ist dadurch jetzt weder mehr noch weniger geworden. Es ist aber so, ich habe neben dieser orthopädisch-neurologischen Problematik auch noch eine Gerinnungsstörung, ein Willebrand-Syndrom. Ist so ähnlich wie Hämophilie, nur dass es dieses Willebrand eben auch bei Frauen gibt. Damit geht einher auch eine Immunschwäche. Also ich habe im Grunde, was die Laborwerte angeht, ein relativ schlechtes Immunsystem, bin aber toi toi toi, Gott sei Dank wenig krank, was sicherlich auch, ne, an der sportlichen Betätigung, vielleicht auch ein bisschen am kalten Wasser ist, liegt. Aber ich bin nicht jemand, der sagt, ne, geht ins kalte Wasser, ihr werdet niemals mehr krank. Also das, ne, so einfach ist es dann doch leider nicht.
Wenn du jetzt schon ein paar Jahre dabei bist, wird es denn mit den Jahren einfacher, in dieses kalte Wasser reinzugehen? Wie ist da deine Erfahrung?
Ich würde sagen, nein. Also es ist für mich tatsächlich jedes Mal eine Überwindung. Im Endeffekt, es ist auch jedes Mal kalt. Es ist jedes Mal ein Herangehen. Nee, also einfacher würde ich sagen nicht. Und ich kann auch nicht sagen, ne, dass man weniger friert oder eine größere Kälteresistenz aufbaut, sondern im Endeffekt weiß man natürlich nach so vielen Jahren, wie der Körper reagiert. Ne? Beim ersten Mal ist man ja vielleicht auch erschrocken über das eigene Zittern oder, ne, dass man ruhig atmen muss oder solche Dinge. Ne? Also man kennt seine eigenen Körperreaktionen jetzt und das macht es vielleicht ein bisschen einfacher, ja.
Wenn ich abends zum Schwimmen gehe, dann freue ich mich meistens schon vorher ein wenig drauf. Vielleicht auf das warme Wasser, vielleicht auf die Ruhe. Jetzt sagst du, wenn es ins Eiswasser geht, ist es doch jedes Mal wieder eine Herausforderung. Ist da trotzdem auch Vorfreude bei dir oder wie gehst du daran?
Ja, es ist schon eine große Freude, weil ich weiß, im Winter sind wir da relativ alleine. Da sind keine großen Menschenmassen, ne? Da hat man Platz, da hat man vielleicht noch ein paar Enten und einen Schwan und wenn ich morgens hier gerade ins Hallenbad gehe, über, ne, Wassersituationen, ne, in Hallenbädern, brauche ich, glaube ich, niemandem was zu erzählen. Ne? Da weiß ich, da ist gleich eine volle Bahn. Ne? Ich schwimme in der Regel im öffentlichen Publikumsverkehr. Also da freue ich mich dann tatsächlich im kalten Wasser drauf, ne, dass man da relativ so schwimmen kann, wie man das jetzt eben selber zu tun gedenkt. Herausforderung ja, aber hinterher ist man jedes Mal froh, dass man drin gewesen ist.
Wenn uns jetzt Leute zuhören und sagen, das möchten sie auch mal ausprobieren, hast du so ein, zwei oder vielleicht drei, die drei wichtigsten Tipps für Einsteiger ins freie Wasser?
Ja, ich würde sagen, im Endeffekt einfach drin bleiben. Ne? Also wenn man im Sommer draußen schwimmt und im Herbst draußen schwimmt, ne, ich glaube, jetzt einzusteigen, wenn das schon so richtig kalt ist, ist tatsächlich irgendwie schwieriger. Ne? Aber wenn man einfach im Herbst drin bleibt und das ist, glaube ich, ne, das Entscheidende im Endeffekt irgendwie. Und was eben wichtig ist, ich glaube, ne, vorher vielleicht nochmal kurz Kontakt mit dem Hausarzt, zumindest das herzmäßig oder so alles okay ist und Taco ist, dass man da keine bösen Überraschungen erlebt. Ne? Oder bei Bluthochdruck und so. Also ich glaube, das muss man tatsächlich eben immer im Hinterkopf haben. Ne? Es ist eine Form von Extremsportart. Es ist zwar gut abgesichert, aber ne, da lieber einmal mehr um ärztlichen Rat fragen, als dass dann irgendwie was passiert.
Und wenn man dann wirklich ins kalte Wasser reingeht, geht man dann lieber langsam peu à peu oder schnell? Und was macht man dann mit der Atmung?
Also es ist tatsächlich so, ich gehe, wenn, sage ich mal, in Anführungsstrichen der Vorgang läuft, dann auch relativ zügig, so zügig ich das halt kann, rein. Ich finde es für mich wesentlich schwieriger, wenn man erst, ne, Fuß rein und dann doch wieder raus oder ne, so zögert. Ich meine, man steht dann da im Badeanzug oder in der Badehose. Ne, es ist, weiß ich nicht, ne, um 0 Grad rum, der Wind pfeift, es wird ja nicht besser, wenn ich noch 5 Minuten überlege, ne, ob es da jetzt wirklich, ob ich da jetzt wirklich rein möchte, ne, oder im Endeffekt nicht. Und wie gesagt, reinspringen wäre jetzt auch das Falsche, ne, das wäre dann vielleicht ein zu großer Kälteschock, aber ich glaube, ne, dieses Zögerliche ist tatsächlich ne, komplizierter. Ne, viele sagen natürlich, ne, kalt duschen oder so etwas ne, hilft auch, ich kenne aber auch gute Eisschwimmer, die sagen, also kalt duschen, ne, kann ich überhaupt gar nicht, dieser feine Strahl, ne, also ich glaube, diese Kälteresistenz oder dieses, ne, Kompetenz in Kälte oder so etwas, das ist tatsächlich bei jedem relativ unterschiedlich gelagert, ne, dem einen, dem tun eher die Füße weh, dem anderen die Hände, dem dritten der Rumpf oder, ne, Kopf unter Wasser ist ein Problem oder was viele auch, ne, an erfahrenen Eisschwimmerinnen und Eisschwimmer sagen, ne, der erste Atemzug ist ein Problem, habe ich zum Beispiel überhaupt nicht, ne, der geht direkt durch. Es gibt Leute, die arbeiten mit Atemtechniken, mache ich auch gar nicht, würde mich eher irgendwie, ne, nervös machen, ne, andere beruhigt das. Also ich glaube, da muss tatsächlich jeder so ein bisschen, ne, seinen eigenen Weg finden. Es gibt ja auch viele, die haben eine Eistonne zu Hause, wo sie sich reinsetzen oder sogar eine Gefriertruhe oder so etwas, habe ich auch nicht, aber auch wieder aus dem Grund, ich komme da selber schlecht rein und raus alleine. Insofern bietet es sich einfach, ne, irgendwie nicht an. Was ich mache, ist tatsächlich, ne, wenn ich drinnen geschwommen bin, ne, hinterher nochmal kalt zu duschen, aber nicht nur, ne? Also, aber zumindest nochmal einmal unter die kalte Dusche zu gehen.
Wow. nach dem kalten Schwimmen nochmal kalt duschen. Wow.
Ne, genau. Ne, und dann eben die Kraft des Zitterns, ne? Also das ist tatsächlich. Ne, dieses, als ich eben gesagt habe, man muss schon auch nach Tagesform gucken, wie lange man drin bleibt. Man muss auch gucken, ne, dass man die Recovery schafft. Ne? Man muss wieder raus, man muss sich anziehen, man muss wieder warm werden. Und das ist ja häufig manchmal genauso anstrengend ne, wie das Schwimmen an sich. Also das muss man auch schon immer noch mit bedenken. Und ich habe dadurch im Endeffekt durch das Eisschwimmen auch nochmal eine ganz andere Einstellung zum Zittern bekommen, ne, finde ich inzwischen gut, weil wenn das Zittern losgeht, macht der Körper, ne, sich selber wieder warm, sieht, sage ich mal, für Außenstehende häufig ja so ein bisschen besorgniserregend aus, ne, als Anfänger macht man dann häufig den Fehler, schön Teetasse in der Hand bis oben hin voll, da passiert aber eigentlich nichts anderes, als dass man das munter in der Gegend verteilt, ne, weil die Hand so zittert, ne, wenn man dann Bescheid weiß, macht man sich weniger Tee rein. Und früher hatte ich ja eher so gedacht, Zittern, ne, dann ist man zu dünn angezogen oder, ne, man wird krank oder, ne, irgendwie sowas. Also das Zittern, ne, hat inzwischen eine positive Komponente.
Ja, und wie lange dauert das dann so, bis du das Gefühl hast, jetzt bist du wieder warm?
Ist tatsächlich unterschiedlich. Ne, je nachdem, wenn die Lufttemperatur auch kalt ist und der Wind pfeift, solange man dann noch draußen steht, ne, dauert es halt irgendwie. Manchmal bei Wettkämpfen ist ja zum Beispiel auch eine Sauna dabei, die jetzt nicht irre heiß ist, ne, sondern, sage ich mal, moderat warm. Zu heiß wäre nämlich nicht gut, das nennen wir den sogenannten Afterdrop. Wenn man sich nach dem Eisschwimmen zu schnell, zu heiß sozusagen aufwärmen würde, würde das kalte Blut aus den Extremitäten dann zu schnell Richtung Herz schießen und dann würde man dann sozusagen nochmal eine Problematik bekommen, also ne, nach dem kalten Wasser. Und deswegen ne, moderat warmes Aufwärmen. Aber wenn man schön in der warmen Sauna gesessen hat und dann nochmal wieder, man muss ja irgendwann dann da wieder raus und wenn man dann nochmal wieder in die Kälte kommt, fängt manchmal sogar nochmal wieder ein Zittern an, obwohl man eigentlich schon gedacht hat, ne, dass man schon wieder warm wird. Also das hängt tatsächlich echt so ein bisschen davon ab, ja, was hinterher so ist.
Du schwimmst ja nicht nur im Eiswasser, sondern machst auch sehr gerne Langstreckenschwimmen, so viel ich weiß, bis zum Beispiel in der Kieler Förde, ich glaube, das war das Leuchtturmschwimmen. Heißt, glaube ich, so über Kilometer.
Lighthouse-Schwimmen, genau.
Ja. Du bist auch schon im Ärmelkanal geschwommen in einer Staffel. Erzähl uns mal, wie es dazu gekommen ist und wie so eine Staffel dann auch funktioniert.
Also das war tatsächlich, ja, ne, wie so bei vielen Dingen bei mir passierte über Zufälle. Ne? Ich habe per Zufall irgendwie, ja, als ich danach guckte, wie ne, können Paraschwimmer vielleicht ne, Kanalschwimmen machen oder wo können Paraschwimmer ne, Freiwasser schwimmen, ja, bin ich über Zufall an einen Paraschwimmer aus Ägypten geraten, der als junger Mann schon solo durch den Ärmelkanal geschwommen ist. Ja, und der hat dann im Endeffekt eine inklusive Staffel organisiert, non-disabled, ne? Und disabled Schwimmerinnen und Schwimmer zusammen international. Und da sind wir 2022 tatsächlich als Staffel, ne, durch den Ärmelkanal geschwommen. Ja, jeder Schwimmer schwimmt da im Endeffekt eine Stunde und, ne, dann wird gewechselt, egal, ne, ob der jetzt auf der Stelle schwimmt, weil, ne, zu dem Zeitpunkt gerade einem die ganze Tide entgegenkommt oder, ne, man mitgespült wird eine Stunde. Ne, nach einer Stunde ist nach den alten englischen Regeln, ne, dann eben dein Wechsel.
Ich hätte ja fast mehr Angst, auf dem Schiff seekrank zu werden, als da im Wasser zu schwimmen. Und
das ist
im
auch
Endeffekt,
tatsächlich,
wenn du sagst, du schwimmst eine Stunde, bist ja die längste Zeit auf dem Boot.
Ja, genau. Ne? Das ist tatsächlich so, dass man, wenn das Boot natürlich in Schwimmergeschwindigkeit da nebenher tuckert, ist das, wenn man da so ein bisschen ne, nah an der Seekrankheit gebaut ist, ist das nicht einfach. Das ist richtig.
Und wie war so das ganze Erlebnis, Ärmelkanal?
Also ist großartig, ne? Wobei, ich sag mal, ne, das Lighthouse-Swim auch großartig ist. Also es sind, ich bin da nicht so, dass ich sage, ne, das eine Gewässer ist jetzt viel genialer, ne, als das andere. Ne, die Weser ist auch großartig. Ne, wenn man bei Freundinnen oder Freunden irgendwo in dem Heimsee ist, auch das ist häufig, ne, total schön. Also, ne, es gibt ja, man ist so, kommt an so viele schöne Stellen in der Natur. Das ist, finde ich, für mich einfach tatsächlich immer ein großes Erlebnis.
Aber es fällt schon auf, alle Gewässer, die du aufzählst, sind draußen. Schwimmst du eigentlich auch noch drin im Becken?
Ja, jeden Morgen tatsächlich. Ne, das ist halt einfacher für mich alleine zu regeln. Ne? Ins Hallenbad, da komme ich, ne, alleine rein und raus. Das ist dann irgendwie einfacher. Und ja, ne, so ein bisschen, sage ich mal, ne, konstantes Training muss ja auch sein. Und für mich ist das aber auch tatsächlich morgens super wichtig. Wenn ich morgens im Wasser gewesen bin, habe ich halt einfach weniger Spastik im Bein, bin vom Schmerzniveau her ein bisschen besser dran. Es wäre total blöd, ne, wenn ich es nicht machen würde. Ne? Also ein Tag, der nicht mit Schwimmen beginnt, ist für mich immer eher kompliziert.
Ich vermute, da musst du ziemlich früh aufstehen, oder? Schule ist wahrscheinlich um 8 oder wann geht's los?
So ist das, ne? Ich bin meistens um 6 oder so, ne? Dann schon im Bad, im Freibad oder im Hallenbad jetzt im Winter, genau. Und dann, ne, startet der Tag mit der Arbeit, ja.
Ja. Aber du hast das vorhin schon kurz angesprochen. Also einen Trainingsplan verfolgst du nicht. Du schwimmst dann immer so frei nach Schnauze oder was?
Tatsächlich ist das so, ne? Ich habe keinen Trainingsplan in dem Sinne, ne? Außer dass ich jetzt halt wirklich, ne, jeden Tag irgendwie im Wasser bin. Ich glaube, dafür ist die Range einfach zu groß, ne, die ich irgendwie schwimme, um das wirklich auch, sag ich mal, gezielt vernünftig zu betreiben. Denn, ich sag mal, wenn wir jetzt, ne, vom letzten Wochenende reden, da spreche ich von 50 Freistil im Eiswasser. Und im Sommer sprechen wir ja zum Beispiel von 50 Kilometern in der Weser. Da hat das eine, ne, einfach irgendwie nicht so richtig viel, ne, mit dem anderen zu tun. Ne? Dann kommt der Triathlon auch noch dazu. Wie du schon gesagt hast gerade, ich arbeite ja auch noch ganz normal als Förderschullehrerin an einer Grundschule. Hab noch im Endeffekt auch noch ein riesen medizinisches Programm, ne, durch die Beeinträchtigung, ne, was die Physiotherapie angeht, aber auch, ne, was die internistischen Sachen mit der Gerinnungsstörung angeht. Ich sag mal, da würde gar kein, ne, ausgeklügelter Trainingsplan, ne, im Endeffekt dazwischen passen. Ne? Und was beim Triathlon immer so ein bisschen, ne, hinten rausfällt, ich bin halt vom Herzen her, von der Leidenschaft her Schwimmerin. Und ja, ich fahre auch Handbike und ja, ich fahre auch Rennrolli, aber das kommt häufig leider zu kurz, weil ich dann am Nachmittag im Sommer lieber gerne nochmal ins Freiwasser gehe oder im Winter nochmal Kältetraining mache. Ne? Und das dann leider immer so ein bisschen hinten überfällt, weil einfach keine Zeit mehr ist.
Ja, sag mal, wie groß ist der Aufwand, wenn du dann ins Eiswasser gehst? Das ist ja letztlich dann nur ein paar Minuten, sagst du. Aber man muss ja erstmal hinkommen, das dann alles durchziehen, wieder nach Hause kommen. Wie lange bist du da so unterwegs?
Ja, das ist genau, ne, das richtige Thema. Also es ist natürlich vom Zeitaufwand her, ne, riesengroß. Ne? Man muss zum See hin, ja, ne, dann schwimmt man eine relativ kurze Zeit, ist man relativ lange mit der Recovery beschäftigt, muss dann wieder nach Hause, dann ist einem ja noch nicht wieder so richtig warm. Ich sag mal, das steht eigentlich in keinem Verhältnis ne, zu dem Aufwand, ne, den man da betreibt. Das muss man dann, glaube ich, ne, im Endeffekt irgendwie schon wollen. Also eine morgendliche Einheit im Hallenbad, da ist die Schwimmzeit halt einfach, ne, wesentlich größer und deswegen gehört das auch dazu. Also nur von der Kälte, das funktioniert halt einfach nicht.
Nee, aber trotzdem musste ja dieses Eisschwimmen oder so geht es wahrscheinlich vielen Eisschwimmern ja was ganz Besonderes geben. Kannst du das in Worte fassen, was es dir gibt?
Ja, ich glaube, für mich ist es einfach diese große Freiheit, die ich entdeckt habe, dass ich einfach das ganze Jahr draußen schwimmen kann. Also das ist, glaube ich, für mich ne, so dieses Ding. Man hat halt die Freiheit, ich sag mal, immer und überall. Ist natürlich Quatsch, überall ist nun auch ne, kein Gewässer vorhanden, aber im Grunde kann ich jetzt unabhängig von Öffnungszeiten oder von Eintrittspreisen oder ne, wie auch immer, eigentlich überall schwimmen, ne, wo ich das möchte. Natürlich in meinem speziellen Fall, da muss dann eine nette Helferin oder ein netter Helfer dabei sein. Ne, aber ich bin im Endeffekt durch nichts mehr limitiert, außer natürlich, ich meine, das ist ja immer so absurd bei dem Wort Eisschwimmen, natürlich durch Eis. Wenn der See zugefroren ist, lässt sich's einfach erstmal nicht mehr schwimmen. Ne? Klar, dann ist es ja häufig auch schon so, dass es jemand ne, aufhackt, dass man zumindest noch drin sitzen und ein bisschen Kältetraining machen kann. Aber Eis ist ja eigentlich ne, im Endeffekt das Limit. Und das ist natürlich bei der Weltmeisterschaft oder so etwas auch so, ne? Wenn das dann wirklich ziemlich kalt ist. Morgens ist ja manchmal dann auch tatsächlich eine kleine Eisdecke ne, auf dem Gewässer dann irgendwie drauf. Dann muss natürlich das Becken erstmal eisfrei gemacht werden. Und das ist für mich mit der Gerinnungsstörung dann tatsächlich auch mal so ein kleiner Punkt. Dünnes Eis schneidet natürlich total schnell, auch ohne dass man das merkt. Ne, im Endeffekt wie mit Papier oder so, ne, was ja ne, auch zu so blöden Schnittverletzungen irgendwie führen kann. Und da muss ich dann schon gucken. Also ich brauche dann wirklich auch ne, Eisfreiheit, ne, damit da wirklich nichts passiert. Im Training, wenn der See jetzt irgendwie Eis hat, dann gehe ich tatsächlich ne, mit Handschuhen oder mit ne, Füßlingen rein, ne, weil ich mich da ja keinem Risiko aussetzen muss. Aber das ist ja halt dann einfach bei Wettkämpfen, ne, zu Recht ja auch verboten, ne, weil da sind wir ja dann nur mit Badeanzug und Kappe und Brille unterwegs.
Aber letztlich sind ja diese zugefrorenen Seen oder die Schneelandschaft im Hintergrund, das sind ja einfach auch die schönsten Bilder, die dieser Sport liefert. Und ansonsten, ich finde es einfach absolut beeindruckend und finde, dass ihr irgendwo zeigt, eben wozu man in der Lage ist, also wozu der Körper in der Lage ist, woran man wahrscheinlich vorher gar nicht denken würde.
Ja, ne, weil im Grunde sagt einem ja, ne, der bei mir der rechte Zeh, ne, den man in das Wasser hält, keine gute Idee, ne? Also im Endeffekt, sag ich mal, wenn man das nur machen würde oder sagen würde, ich mache das jetzt lieber nicht, weil es ist unangenehm, dann würde man es ja gar nicht, ne, gar nicht machen, ne? Also es ist, und es sind, wie du schon sagst, es sind natürlich schöne Bilder, ne? Vorne Schwimmer, hinten rodelt wer den Berg runter, das ist natürlich, ne, großartig. Oder damals, als ich mit Josef Köberl da in Hintertux da im Gletscher war, das ist natürlich genial, ne? Oben sind Skifahrer, ne? Die im Juni da auf dem Gletscher, ne, Skifahren und du stehst da in Badehose oder in Badeanzug und ne, bist da in dem Eiskanal geschwommen. Also das ist natürlich schon, ne, irgendwie irre.
Ich glaube, da musst du noch ein paar Sätze zu sagen. Ich kenne die Bilder. Also, ihr fahrt auf den Gletscher rauf und da oben gibt es einen See im Gletscher, glaube ich. Ist das so?
Genau, ne, das ist tatsächlich so, das ist, ne, du fährst mit der Gondel hoch und da hat per Zufall vor Jahren ne, jemand eine Eisspalte sozusagen entdeckt und daraus ist im Endeffekt ein ganzes Höhlensystem entdeckt worden da im Hintertuxer Gletscher und ja, das war auch so ein Ding. Ich habe Josef auf Eisschwimmwettkämpfen kennengelernt und der schwimmt halt häufiger da im Hintertuxer Gletscher und ohne ihn wäre ich da auch niemals gelandet, weil man natürlich mit so einer Gehbehinderung, wie ich die habe, ne, da muss man auch Strickleitern runter, da muss man unten in dieses Höhlensystem rein, bevor man da überhaupt an diesem Eiskanal landet. Und Josef hat aber gesagt, ne, er traut mir das zu, ne, wir machen das. Er hat einen Kumpel dabei, der stark war. Ich bin mit Tobias da gewesen und ja, die haben mich, ich kann es dir im Nachhinein nicht erklären, wie sie mich darunter geschafft haben, aber sie haben mich darunter geschafft und auch da in den Gletscher, in den Eiskanal rein, im Grunde auch über eine Leiter. Irgendwie haben sie es geschafft, mich da rein und wieder rauszukriegen. War ein ganz großartiges Erlebnis. Und das auch so in Relation, weil du eben nach den Weltmeistertiteln gefragt hast. Ne, das war nochmal das größere Erlebnis. Ne? Wenn du links Eis hast, links und rechts Eiswände, ne, eine Eisdecke und du schwimmst da im Wasser, was zu dem Zeitpunkt unter 0 Grad hatte, und es irgendwie nicht gefroren ist, weil das eben dieses Gletscherwasser ist, was keinen Kontakt zu außen hat, irgendwie weniger Elektrolyte hat. Das kann Josef besser erklären als ich. Ne? Aber das ist natürlich schon ein großartiges Erlebnis.
Ja, Wahnsinn. Jetzt sind wir kurz vor Weihnachten. Ich nehme an, es ist High Season im Eisschwimmen. Oder sag doch mal ein paar Worte zur Saison. Ich glaube, ein paar Wettkämpfe jetzt in Amsterdam und in Hannover haben schon stattgefunden. Was kommt jetzt noch für dich?
Genau, also gemeldet bin ich auf jeden Fall oder sind wir für Veitsbronn. Das ist, glaube ich, Tag der Königstag oder so, ne? Jedenfalls das Wochenende so drumherum. Und dann sozusagen als Saison-Highlight sind ja nächstes Jahr Europameisterschaften in Rumänien. Und ja, ich habe jetzt in Amsterdam, ne, auch ja international die ersten getroffen, ne? Die Holländer kommen, die Dänen kommen, die Franzosen kommen, die Belgier kommen. Ne? Man kennt sich ja inzwischen, ne? Habe ja ganz viele Leute, ganz nette Leute darüber kennengelernt, übers Eisschwimmen. Und ja, da treffen wir uns dann Anfang Februar in Rumänien und da finden dann die ersten Europameisterschaften statt.
Okay. Und danach, wenn die Eissaison vorbei ist, dann steht wieder Triathlon an oder weißt du schon, was nächstes Jahr noch deine Highlights werden?
Ja, also ne, ich bin dann immer schwierig in der Saisonplanung, weil ich ja nicht mehr so eine richtige Offseason habe. Ne, es geht ja so ein bisschen so nahtlos ne, im Grunde ne, eins zum anderen über. Ich denke, im Frühjahr werde ich auf jeden Fall mit dem Rolli dann wieder in Berlin den Halbmarathon fahren, ne, wenn die anderen Leute, sage ich mal, ne, so Richtung Frühjahrsmarathons denken. Und klar, im Freiwasser bleibe ich ne, hoffentlich dann im Frühjahr wieder ein bisschen länger, ne, was die Zeit und die Strecken angeht. Und ja, dann im Sommer sicherlich, ne, wieder Triathlon, ne, deutsche Meisterschaften. Jetzt ist gerade annonciert, dass in Hamburg, ne, wieder die Para-DM stattfinden wird. Da werde ich dann wieder dabei sein. Und ja, ne, aber jetzt genau terminiert, ja, muss ich jetzt erstmal durch die Eisschwimmsaison durch, damit ich mich dann wieder mit dem nächsten befassen kann.
Bei so vielen Unternehmungen und keine Off-Season ist es wahrscheinlich auch ganz gut, dass du keinen Trainer oder keine Trainerin hast.
Ja, ich glaube auch. Da würde es, was die Ruhephasen angeht, dann manchmal, glaube ich, ein bisschen Ärger geben.
Tina Degen, vielen Dank.
Danke dir, Peter.
Ja, toi toi toi, kann ich da nur sagen, für alles, was demnächst bei dir ansteht. Vielen Dank für deine Einblicke, die du uns in dein Sporterleben gebracht hast. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt, auf wie vielen Hochzeiten du da unterwegs bist und was du da alles abreißt. Ja, und das war mehr als Kacheln sehen für diese Woche. Wir hören uns demnächst wieder hier auf diesem Kanal. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.